SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Graubünden mit diesen Themen. Asyldebatte zu Laax. Neben dem Hotel Rustico prüft der Kanton weitere Hotel für das geplante Asylzentrum. Jubiläum in der Romandschia.
Da Wendel 1938 ist Romansch la quarta lingua nazionale della Svizzera.
Seit 1938 ist Rätoromanisch die vierte Landessprache. Wir werfen den Blick zurück auf den historischen Moment und reden mit einem Sprachwissenschaftler darüber, wie das Romanisch zum Stolz der Schweiz geworden ist. Das Wetter in der Nacht schneit, morgen zum Teil auch noch, es drückt aber auch zum Teil die Sonne durch. Am Mikrofon ist Diana Jörg. Das geplante Asylzentrum im Laaxer Hotel Rustico bewegt Gemüter im Dorf seit Wochen. Viele wehren sich gegen den Plan vom Kanton. Der ganze Wirbel um das neue Durchgangszentrum hat für das Bündner Migrationsamt aber einen positiven Nebeneffekt, sagt der Leiter, der Marcel Sutter.
Im Rahmen der Diskussion jetzt im Laax ist es so, dass verschiedene Eigentümer uns angegangen haben und gesagt haben, sie hätten auch noch ein Objekt und das müssen wir jetzt zuerst prüfen. Das ist alles noch in einem sehr frühen Stadium. Im Moment haben wir zwei Objekte noch auf dem Tisch, die wir prüfen, die aus erster Sicht überhaupt Sinn machen zum Prüfen.
Bei den beiden Angeboten ging es um zwei Hotels. Eins in touristischem Gebiet, das andere nicht. Wo genau will der Kanton aber nicht sagen. Für das Rustico zu Laax will der Kanton so weitermachen, wie er andenkt. Im Sommer soll es aufgehen. Heute Abend informiert der Kanton die Laaxer Bevölkerung noch direkt vor Ort. Auch der Gemeindevorstand hat keine Freude am Asylzentrum und darum will er heute die Leute darüber abstimmen lassen, ob die Gemeinde Laax den Plan vom Kanton akzeptieren soll oder ob man auf die Suche nach einer anderen Liegenschaft gehen soll. Die neue Lösung würde man dann am Kanton als Alternative vorschlagen, heisst es heute auf Anfrage. Die österreichische Immofinanz Group verkauft das Hotel Kempinski St. Moritz. Der Käufer ist ein internationaler Investor. Für wie viel er das Hotel gekauft hat, ist nicht bekannt. Wie es auf Anfrage vom Regionaljournal bei Immofinanz geheissen hat, ändere nur den Besitzer vom Gebäude. Das Hotel werde weiterhin von Kempinski betrieben. Rätoromanisch wird morgen das 75-Jahre-Jubiläum als Landessprache. Am 20. Februar 1938 hat das Stimmvolk Romanisch zur Nationalsprache erklärt. Mit historischen 92% Ja-Stimmen. Der Claudio Spescher vom Romanischen Radio hat für uns einen Blick zurückgeworfen.
Am Abend vom 20. Februar 1938 haben in verschiedenen romanischen Ortschaften die Kirchenglocken geläutet, nachdem man im Radio das Abstimmungsresultat gehört hat. Dem Sonntag vorausgegangen ist eine Kampagne mit viel Folklore. In Fotoreportagen haben Illustrierte das Bild vom einfachen Leben der Rätoromanen vermittelt, an einem Volk von Bauern und Jägern, wo mit den Bergen verbunden ist und an seinen Traditionen hängt. Und auf Radio Beromünster hat man mit romanischen Predigten und Liedern den Rätoromanen eine Stimme gegeben. Davon hat sich auch eine Delegation aus dem Bundeshaus beeindrucken lassen, die am Anfang des Jahres 1937 durch die romanischen Täler gereist ist. 1963 hat sich der Bundesrat Philipp Etter noch gut an die Reise erinnern.
Savonin, dort ist sehr schmal das Lieder geklungen, Karaling, was alle Mama, wir haben alle Tränen in den Augen gehabt. Ich habe mich zuerst geschämt, aber nachher habe ich gesehen, dass alle anderen auch am Brieken rummachen.
Trotzdem hat man natürlich auch müssen überprüfen, ob denn das Rätoromanische auch wirklich gelebt und geredet werde.
Da und dort in diesen Dörfern haben wir die jungen Mädchen, die kleinen Mädchen und Buben irgendwie gefragt, die deutscher Sprache, die haben nur knickelt mit dem Kopf. Sie haben es nicht verstanden. Da haben wir gesehen, dass das Rätoromanische wirklich Muttersprache ist von dem Völkli.
Der Philipp Etter war einer der Väter der geistigen Landesverteidigung und für seine Propaganda konnte er die Rätoromanen gut brauchen. Die sind so eine Art ein Modell für den idealen Schweizer geworden und davon haben sie dann auch selber in der Abstimmungskampagne profitiert. Schweizer Stimmbürger haben das mit viel Sympathie honoriert und mit einem überwältigenden Abstimmungsresultat das Rätoromanische als Landessprache anerkannt. Und schon ein Jahr später sind die Rätoromanen in ihrer eigenen Sprache an die Landesausstellung «Die Landi» von 1939 nach Zürich eingeladen worden.
1939, la Svizzera a Zürich!
Ja, und heute ist das Romanisch ganz selbstverständlich die vierte offizielle Landessprache der Schweiz. Bis dahin war es aber ein weiter Weg gewesen. Der Weg und der Wandel von der verschupften Berglersprache zum Stolz der Schweiz hat Rico Faller nachgezeichnet. Der Romanist aus dem Engadin hat erforscht, warum im 1938 die Leute ein so deutliches Ja zum Romanischen gesagt haben. Der Silvio Lichti hat mit dem Sprachwissenschaftler geredet.
Rico Faller, bei der Gründung der modernen Bundesstadt 1848 war Romanisch kein Thema, obwohl ja die Mehrheit der Bündnerinnen und Bündner durch Romanisch geredet hat. Das hat sich dann erst 90 Jahre später geändert. Warum ist das so lange gegangen? Hat man das Romanisch bei der ersten Verfassung völlig vergessen?
Ja, es ist einerseits schlicht einfach so, dass die Bündner-Delegation damals die Forderung nicht gestellt hat. Das hat sicher auch damit zu tun, dass das Rätoromanische, obwohl es die Mehrheitssprache war in Graubünden, nicht so ein grosses Prestige hatte. Und, dass man, also,
was für Stellenwert hat die Sprache gehabt?
Ja, es ist eine Sprache, die die Mehrheit geredet hat, aber sagen wir, in der Schule, in der sekundären Bildung, beim Kanton selber, in der Verwaltung und so weiter, hat das Rätoromanische ein relativ kleines Prestige gehabt, eine kleine Präsenz. Und es ist natürlich auch klar, zu dieser Zeit hat man auch den Kanton Graubünden wollen, näher an die Eidgenossenschaft schliessen. Und darum ist auch, hat man dann gedacht, das Rätoromanische könnte ein Hindernis sein für den Anschluss vom Kanton Graubünden an die Eidgenossenschaft und an die moderne Welt.
Trotzdem, irgendwann hat es eine Gegenbewegung gegeben, aus der Romanschien heraus, dass man gesagt hat, nein, da stimmt etwas nicht, das muss sich ändern.
Genau. Also man hat dann angefangen zu merken, dass eigentlich international sich ganz viele Sprachgelehrte für das Rätoromanische interessieren. Man hat auch gemerkt, dass eigentlich das Rätoromanische für viele Leute in Graubünden wirklich eine wichtige Sprache gewesen ist, dass die Germanisierung sozusagen nicht die Resultate gebracht hat, die man erwartet hat. Und dann hat es eine Bewegung gegeben, die hat dafür kämpft, dass das Rätoromanische besser erforscht wird, besser dokumentiert wird, dass das Rätoromanische in der Schule, in den Medien, vor allem in der Presse damals und auch in der Verwaltung wirklich eine bessere Position kriegt und somit auch mehr Prestige.
Trotzdem, Sprache hat einen schweren Stand gehabt, nicht nur innerhalb der Schweiz, auch außerhalb. Also von Norden her ist sie durch das Deutsche bedroht worden, von Süden her durch das Italienische, oder?
Genau, also einerseits sprachlich hat es eine gewisse Bedrohung durch Einwanderung von Deutschsprechenden, durch Auswanderung von vielen Bündner auf Italien. Andererseits ist auch sehr grosse politische Bedrohung da gewesen. In Deutschland hat man sich sozusagen schon gefreut, dass Rätoromanische bald ausstirbt und dass das jetzt deutsches Kulturgebiet wird. In Italien das Gleiche. Man hat gesagt, die rätoromanischen Dialekte sind eigentlich nichts anderes als Italienisch und die rätoromanischen Talschaften, wie natürlich die italienischen Talschaften und Tessin, gehören zum italienischen Staats- und Kulturgebiet. Das ist eine Bedrohung gewesen, sowohl sprachliche wie auch politisch.
Was hat das ausgelöst unter den Rätoromanen?
Ja, sehr bekannt ist die Antwort von Peter Lanzel auf das. Nicht Italiens, nicht Udeisch, das Romansch, wohl eins restar. Also weder Italiener noch Deutsche, wir sind Rätoromanen. Das heisst, es hat sozusagen ein Selbstbestimmungsgefühl gegeben. Es hat plötzlich, haben sich die Rätoromanen dagegen gewehrt. Es hat vielleicht so eine Art Bewegung gegeben, dass man sich gegen die Bedrohung wehrt. Und das auch die Einheit oder Vereinigung ist auch eine wichtige Basis gewesen, dass man nachher das Postulat die Anerkennung vom Rätoromanisch als Nationalsprache konnte lancieren.
Das war am 20. Februar 1938, also vor 75 Jahren, mit 92% Ja-Stimmen angenommen worden. Also Romanisch als vierte Landessprache. Ist das einfach auf fruchtbaren Boden gefallen, weil die Zeit gerade gepasst hat, oder warum?
Die zeitlichen Umstände sind natürlich schon sehr wichtig für die Abstimmung und für die ganze Propaganda. Eben einerseits die internationale Lage mit Italien, wo sagt, das Tessin und Halbgraubünden gehört zu Italien. Andererseits Nazi-Deutschland, wo immer stärker wird. Und da hat man dann in der Schweiz angefangen, in den 30er Jahren eine Antwort auf das zu schaffen. Und die Antwort war das Programm der geistigen Landesverteidigung. Und das Ziel der geistigen Landesverteidigung war, man tut die Schweizer eine und man sagt, die Vielfalt ist unsere Einheit und die Vielfalt ist das Charakteristikum von unserem Staat. Und in das Programm hat natürlich das Rätoromanische sehr gut reingepasst. Und darum hat man die ganze Propaganda wirklich in dem Sinn auch gemacht und mit dem das Resultat auch erreicht.
Also das heisst, das Romanische wirklich als Kit auch gegen aussen, um zu zeigen, wir sind eins, obwohl wir vier Sprachen haben.
Das kann man schon so sagen. Es war auf jeden Fall so gewesen, dass man die Rätoromanen als ideale Schweizer dargestellt hat, dass man die kleinen Rätoromanen, die jetzt Anerkennung fordert, verglichen hat mit der kleinen Schweiz, die jetzt auch in Europa Anerkennung braucht, innerhalb von dem ganzen Säbelrasseln, wo die Länder da veranstaltet haben. Und man hat in dem Sinn können, das Bild vermitteln von den Rätoromanen als echte Schweizer, die man muss schützen und die man muss unterstützen.
In den Jahren vorher, eben, wir haben es gesagt, hat das Rätoromanische einen schweren oder einen schlechten Stand gehabt, auch innerhalb von der Schweiz. Man hat sogar ausrotten, weil es eben nicht en vogue war, sage ich mal, zu dieser Zeit, um sich quasi an die Schweiz anzugliedern. Und dann plötzlich ist das noch eine Rettung für die Schweiz. Das ist ja auch noch eine Ironie.
Das ist eine Ironie, aber so geht es meistens auch mit, sagen wir, ideologischen Entwicklungen, weil sowohl die Ausrottung vom Rätoromanischen kann man natürlich ideologisch betrachten, wie auch nachher die starke Propaganda und Folklorisierung vom Rätoromanischen im Sinn von der geistigen Landesverteidigung. Auch das ist in dem Sinn Ideologie und Propaganda. Aber das betrifft nicht nur das Rätoromanische, sondern die ganze Schweiz ist natürlich in der Zwischenkriegszeit haben die konservative Kräfte Auftrieb gehabt. Im 19. Jahrhundert sind das die liberalen Kräfte gewesen. Und darum in dem konservativen Umfeld von Heimatbewegung, Bauernbewegung, Trachtenbewegung und so weiter, hat das Postulat natürlich perfekt gepasst.
Würden Sie sagen, dass zu dieser Zeit das Romanische auch ein bisschen instrumentalisiert worden ist?
Das wäre jetzt sehr pointiert ausgedrückt, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die politische Elite um den Bundesrat Philipp Etter die Vorlage auf jeden Fall genutzt haben als Plattform, um das Programm von der geistigen Landesverteidigung zu vermitteln, zu popularisieren und um die Einigkeit auch wirklich in einem Abstimmungsresultat ausdrücklich auf dem Papier zu haben. Andererseits muss man auch sehen, dass die rätoromanische Sprachbewegung natürlich mit dem sehr einverstanden war und das auch unterstützt und mitgeschafft hat, weil die Anerkennung natürlich auch in ihrem Sinn war.
Heute, 75 Jahre nach dem historischen Entscheid, ist das Romanische immer noch bedroht. Unter den Idiomen gibt es immer noch Rivalitäten und romanisch geschulte Einheitssprache, die ist immer noch umstritten. Was hat denn eigentlich jetzt die Anerkennung rückblickend gebracht?
Die Anerkennung hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Einerseits rein von der Wahrnehmung her. Zu dieser Zeit war das Rätoromanische wirklich national und teilweise sogar international ein Thema gewesen. Man ist sich bewusst worden, es gibt da noch eine vierte Nationalsprache, eine Kultur und eine Sprache, die muss geschützt werden. Andererseits hat dann natürlich die rechtliche Verankerung in der Verfassung viel Konsequenzen gehabt für Präsenz und Förderung vom Romanischen in den Medien, in der Verwaltung, in den Schulen und so weiter und rein auch eben, dass all die Programme zur Förderung und Erhaltung von Rätoromanischen möglich gewesen sind in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und eigentlich bis heute ist natürlich basiert auf dieser Abstimmung.
Würde es heute Romanisch noch geben, wenn es am 20. Februar 1938 anders rausgekommen wäre?
Also das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass es rein im Sprachgebrauch in der Gemeinde das Rätoromanische absolut noch gäbe. Aber das ist klar, die Sichtbarkeit wäre eine andere. Rein die juridische Position und Rechtfertigung innerhalb von der Schweizer Sprachenlandschaft wäre eine andere. Und das wäre sicher auch problematisch gewesen. Zum Beispiel ein Punkt, dazumals haben alle rätoromanischen Gemeinden oder fast alle noch deutsche Namen gehabt. Die offiziellen Namen bei der Post sind deutsch gewesen. Und das ist zum Beispiel etwas von der ersten Sache, wo man dann nachher nach der Abstimmung die Namen romanisiert hat. Und das wäre zum Beispiel so, würde man dann heute wahrscheinlich noch Süß sagen statt Susch und Schulz statt Schuhl und so weiter.
Sagt der Rico Faller. Der Romanist hat zum Thema Romanisch als Landessprache geforscht und geht zum 75-Jahr-Jubiläum ein Buch dazu raus. Und auch bei unseren Kollegen vom Rätoromanischen Radio und Fernsehen RTR ist das Jubiläum morgen ein Thema. Es gibt Sondersendungen und das Radio sendet am Morgen dann live aus Bern. Sie hören das Regionaljournal auf SRF 1, den Blick über die Kantonsgrenzen raus. Seit letzter Woche fahren zig Lastwagen in den Westen von der Stadt St. Gallen. Ihr Ziel? Das Geothermie-Areal im Sittertobel. Neben den Haufen Büro- und Stromcontainer wird dort zurzeit der Bohrturm und die ganze Anlage rundherum aufgebaut. Die Lehrführer ist schauen, was alles entsteht.
Es ist kurz nach der 9. Pause. Etwa 5 Männer mit Helm und Schutzbrille machen sich an die Arbeit. Sie müssen heute Morgen den Masten vom Bohrturm auf einen höheren Bock legen. Ein Kran lupft den schweren Masten ein paar Meter in die Luft. Ein Gabelstapler fugt den neuen, höheren Bock drunter. Beim Ablegen vom Masten ging es um Millimeter, sagt der Baumeister und Anlageleiter Jürgen Wolf.
Weil das sind 54 Tonnen, die da jetzt drauf liegen. Und dann muss das auch genau so sein, dass es auf den Punkt ist, wo es unterstützt ist. Ne?
Das Ganze geht nicht mehr als 10 Minuten, dann ist der Mast auf dem höheren Bock und die Aufgabe erledigt. Dort drunter wird dann eine Bühne gebaut.
Da wir später im Bohrbetrieb immer 3 Bohrstangen zusammenschrauben und im Turm stellen, wir nennen das dann Gestänge, und diese Harfe, die wird jetzt heute untergebaut.
Es sei einfacher, den Masten im Liegen zusammenzubauen. Erst am Schluss richtet er sich auf und bleibt stehen. Trotzdem sei die Bohranlage mobil.
Die ganze Bohranlage wird auf Eisenplatten gestellt und wir sind in der Lage, damit zu verskitten. Das heißt, von einem Bohrloch zum nächsten Bohrloch können wir diesen Turm verschieben, auch wenn er steht. Mit dem ganzen Gestänge alles drin. Und das ist natürlich in der Geothermie ein Vorteil, weil man in der Regel eine Doublette bohrt. Das heißt 2 Bohrungen und man braucht den ganzen Bohrturm nicht erst zerlegen und dann wieder neu aufbauen, sondern man schiebt ihn einfach rüber. Und dafür ist diese Anlage ausgelegt und deswegen können wir mit der auch sehr gut Geothermie-Projekte verwirklichen.
Um so eine ganze Anlage aufzubauen, bringen 80 bis 100 Lastwagen die verschiedenen Einzelteile ins Tal. Der Transport sagt das mal eine besondere Herausforderung.
Ja, die Herausforderung lag darin, dass wir halt über dem Zoll alles laufen lassen müssen. Und jedes einzelne Teil musste ja nun verzollt werden. Und bei uns ist das Problem, die Komponenten müssen so ankommen, dass wir sie aufbauen können. Das letzte Teil muss auch als letztes ankommen und das erste Teil als erstes. Und auf einer Distanz von über 800 Kilometer und einen Zoll da noch mit zwischen, hat das hervorragend geklappt.
Eigentlich hat die Stadt St. Gallen schon Anfangsjahr anfangen mit der Bohranlage aufbauen. Es hat aber in Deutschland Verzögerungen gegeben. Jetzt laufe es gut, man sei im Zeitplan, sagte Jürgen Wolf. Und er ist zuversichtlich, dass das auch so bleibt. Schließlich hat er viel Erfahrung. Seit 35 Jahren arbeitet er für die deutsche Firma ITAG, die auch den Auftrag St. Gallen bekommen hat. Und seit 11 Jahren ist er mit Bohrtürm und Anlagen unterwegs. Langweilig werde es ihm dabei nicht.
Also es ist jedes Mal anders. Man kann nie sagen, es läuft standardmäßig ab. Denn ich zum Beispiel bin hier vor Ort, Tag und Nacht, 24 Stunden. Und wenn es Nachtprobleme gibt, dann wecken sie mich. Und es ist immer etwas, wenn man ein Loch reinbohrt in die Erde, kann immer etwas passieren. Es ist sehr viel technische Sachen hier, die können ausfallen, so dass man immer wieder neue Herausforderungen hat.
Der 24-Stunden-Dienst leistet Jürgen Wolf 2 Wochen lang. Er kann zwar einmal auswärts essen, muss aber immer in der Nähe von der Bohranlage bleiben.
Ich habe hier meinen Wohncontainer, das ist ein 12 Meter langer Container mit Küche, Wohnzimmer, Badezimmer. So, und ich bin dann hier 12 Stunden am Tage und habe dann 12 Stunden Bereitschaft. So, wenn es Probleme gibt, bin ich der erste Ansprechpartner.
Nach 2 Wochen wird er abgelöst, dann kann er für 2 Wochen heim zu der Familie. Problem daheim hätte er wegen seinem Job nicht, sagte Jürgen Wolf.
Ich bin seit 33 Jahren verheiratet, das spricht für sich.
Auch die anderen Arbeiter im Sittertobel St. Gallen arbeiten 2 Wochen am Stück in verschiedenen Schichten rund um die Uhr und haben nachher 2 Wochen Pause. Sie schlafen zwar nicht in Container, sondern in Hotels oder Ferienwohnungen. Viele von der Region und der Stadt sehen auch sie nicht unbedingt. Die meiste Zeit verbringen sie bei der Bohranlage und im Containerdörfli, wo es neben Büros auch Pausenräume gibt. St. Gallen geht es jetzt darum, zum bis Ende Woche den gut 56 Meter hohen Masten vom Bohrturm aufzurichten und Anfang März mit dem Aufbau fertig zu sein. Dann geht das Bohren los. Bis zu 4'500 Meter tief im Boden, um von dort aus heisses Wasser an die Oberfläche zu pumpen. So soll es genug Energie geben, um später mal die Hälfte der Häuser in der Stadt St. Gallen mit Geothermie zu heizen. Ob es genug Wasser hat und selbst auch die richtige Temperatur, soll laut der Stadt im Juli rauskommen.
Lea Führer. Wer das Geothermieprojekt St. Gallen selber anschauen möchte, ab Anfang März ist das möglich. Dann gibt es Führungen und einen Besucherpavillon. Regionaljournal Graubünden am Dienstag, es ist jetzt 10 vor 6, am 5 vor, hier bei uns Themen vom Tag in der Zusammenfassung und die Wetteraussichten. Regionaljournal Graubünden auf SRF 1, es ist 5 vor 6, zu den Wetteraussichten mit dem Gaudenz Flori.
In der Nacht kommt es vielen Orten ein bisschen schneien, trocken bleiben dürfte es in Misox und im südlichen Teil von Buschlaf. Morgen ist es dann vielen Orten zuerst bewölkt, es kann da und dort immer mal wieder ein bisschen schneien, im Laufe des Nachmittags reissen aber vielen Orten auf und die Sonne zeigt sich etwa mal ein bisschen. Die Temperaturen bleiben bescheiden, es gibt Chur so um die 1 Grad, in Tafos minus 2, in Rovaredo gibt es mit einem leichten Nordwind aber sogar fast 8 Grad. Im Laufe des Abends tut es dann vor allem im Süden langsam wieder zu. Es kann dann also im Oberengadin wieder ein paar Flocken Schnee geben. Am Donnerstag geht es dann vor allem in den Bündner Südtälern im Oberengadin mit ein bisschen mehr Wolken weiter. Es kann da und dort mal ein bisschen schneien. In Nord- und Mittelbünden hat es auch viele Wolken. Ein paar Schneeflocken kann man nicht ausschliessen, aber auch die Sonne zeigt sich immer wieder. Die Temperaturen gehen dann eher noch spürlich zurück. Sie gehen dann zu Chur wahrscheinlich nicht mehr über den Gefrierpunkt.
Der Gaudenz Flori von SRF Meteo. Zu den Meldungen vom Bündner Tag. In Lachs gibt es seit Wochen Widerstand gegen das geplante Asylzentrum im Hotel Rustico. Der Wirbel hat für das Bündner Migrationsamt einen positiven Nebeneffekt. Verschiedene Eigentümer haben ihre Liegenschaft am Amt angeboten, hat der Leiter Marcel Sutter gegenüber dem Regionaljournal gesagt. Zwei Objekte, beides Hotels, werden wir jetzt prüfen. Heute Abend informiert der Kanton die Laxer Bevölkerung. Bei dieser Gelegenheit soll auch darüber abgestimmt werden, ob man die Pläne vom Kanton will akzeptieren oder auf die Suche nach anderen Liegenschaften soll gehen. Morgen ist es 75 Jahre her, dass Rätoromanisch zur vierten Landessprache geworden ist. Im Interview erklärt der Sprachwissenschaftler Rico Faller, was die Gründe gewesen sind und wie die verschupfte Berglersprache zum Kitt von der Schweiz geworden ist. Das Gespräch über die vierte Landessprache und auch alle anderen Beiträge von dieser Sendung können Sie im Netz nachlesen unter srf-news. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Am Mikrofon war Diana Jörg. Einen schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.